34 Grad? Bei den Temperaturen erstmal ab in den Eisbach. Wenn gerade mal wieder eine Hitzewelle über das Land rollt, dann sind Isar, Eisbach und Co. oft die letzte Rettung. Zum Glück haben wir hier in Bayern mehr als genug Wasser, um uns abzukühlen. Berühmte Ausflugsziele wie Starnberger See, Kochelsee, Main, Ammer oder Donau locken ebenso wie hunderte andere kleine und große Seen, Flüsse, Bäche, Teiche und Weiher.
Wasser brauchen wir jeden Tag. Zum Trinken, Duschen, Waschen und so weiter. Und nicht nur der Mensch, sondern ganze Ökosysteme hängen von Bayerns Gewässern ab. Aber wie geht's denen eigentlich? Schließlich setzt die Hitze nicht nur uns Menschen zu. Also, wie kommen Bayerns Gewässer mit dem Klimawandel und anderen Bedrohungen zurecht? Wie wird die Natur geschützt und welche Vorteile bietet das für den Menschen im Freistaat? Das alles erfahrt ihr in dieser Folge der Fußnoten.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Das Leben auf unserem Planeten basiert auf Wasser. In Bayern sind wir mit viel davon gesegnet. Im Durchschnitt fallen bei uns 942 mm Regen pro Quadratmeter im Jahr. Dieses Wasser durchzieht das Land in einem fast 100.000 Kilometer langen Netz aus Flüssen und Bächen. Die speisen wiederum große und kleine Seen. Und dazu kommen nochmal Moore und Feuchtgebiete. Diese Gewässerlandschaften bieten Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Biber, Hecht und Seeadler sind ebenso darauf angewiesen wie Trauerweide, Seerose und Sonnentau.
Auch der Mensch hat sich das Wasser zunutze gemacht. Nicht nur zum Baden und Trinken wird das Wasser verwendet, sondern auch zur Energiegewinnung. In der Landwirtschaft und der Industrie wird es als Ressource genutzt. Daher wurden die bayerischen Gewässer über lange Zeit so umgebaut, dass sie möglichst gut zur Wirtschaft passen. Überall sind Dämme, Deiche und Wehre entstanden, die die Natur in kontrollierte Bahnen zwingen. Für die Artenvielfalt ist das eine Herausforderung. So können zum Beispiel Fische nur in 11% der bayerischen Flüsse ungehindert stromauf und abwärts schwimmen.
Wie der Zustand der Gewässer in Bayern heute aussieht, haben wir mit Dr. Stefan Ossisek vom Bayerischen Landesverband des Bund Naturschutz besprochen. Er ist Umweltingenieur und hat an der TU München promoviert. Nach seiner Zeit an der Universität ist er über Stationen beim WWF und einem österreichischen Nationalpark zum Bund Naturschutz gekommen. Seit 2022 arbeitet er beim Landesverband im Bereich Gewässerschutz. Wir treffen ihn in seinem Büro. Vor einigen Wochen wurde ja bei der Ozeankonferenz in Nizza von vielen Staaten oder zumindest von einigen, ich glaube 50, beschlossen, die Meere stärker zu schützen. Bayern kann beim Thema Meeresschutz wenig mitreden, aber die bayerischen Binnengewässer sind ja viele an der Zahl und wir sind eben bei Ihnen, um zu fragen, wie werden die bayerischen Binnengewässer geschützt?
Also es gibt letztlich verschiedene Instrumente, wie man Flächen oder auch Gewässer schützt. Also wenn man ganz oben anfängt, auf der sozusagen von Flächengröße her auf der größten Ebene, sind europäische Schutzgebiete. Das ist ganz wichtig. Da ist das FFH, Flora Fauna Habitat Richtlinie, ein wichtiges Instrument und auch die Vogelschutzrichtlinie, wo man dann Gebiete schützt mit wichtigen Vorkommen von Vogelarten. Und da gibt es zum Beispiel also charakteristische Fließgewässertypen, die man dann auch schützt, oder Lebensraumtypen, wie man auch sagt. Zum Beispiel, wenn man sich in die Berge vorstellt, alpine Gewässer, die so ganz verzweigt fließen. Das sind dann Bereiche, wo man ganz besondere Arten hat und wo man einfach sagt, das ist europarechtlich bedeutsam. Da gibt es in Bayern auch ganz viele. Das ist das eine, also dieser europarechtliche Schutz, aber es gibt auch den Nationalschutz, also nationale Schutzgebiete, das sind die klassischen Naturschutzgebiete. Auch da gibt es natürlich Gebiete, die nicht nur Gewässer sind in der Regel, aber wo auch Gewässer drinnen liegen. Dann sind einfach größere Flächen mit Anteilen von Bächen und Seen und Teichen, genau. Und dann gibt es noch Biotope, die auch geschützt sind, also gesetzlich geschützte Biotope, das sind meistens kleinere Flächen. Das sind in der Regel eigentlich alle Feuchtgebiete, also Moore, feuchte Wiesen einfach, aber auch Arten, also wenn da besondere geschützte Art vorkommt, dann ist das in der Regel auch schon ein geschütztes Biotop.
Hat der Freistaat Bayern da irgendeine Gestaltungsmöglichkeit oder ist es nur die Europäische Union, die Bundesregierung?
Bei den europarechtlichen Schutzgebieten war das so, dass eigentlich klar war, es muss sozusagen eine Kulisse erstellt werden, wie viele Schutzgebiete oder welche Schutzgebiete haben wir, welche Lebensräume kommen da in Frage. Und das muss auch nach und nach gepflegt werden. Und vor allem muss man auch, das ist schon die Verantwortung dann von den Ländern, Managementpläne erstellen. Also wie gehen wir jetzt mit diesen Gebieten um? Was tun wir damit, die geschützt sind, und vor allem, was tun wir, damit der Erhaltungszustand von diesen Arten gut ist. Also da gibt es auch Ziele. Man sagt nicht einfach, ach, das ist ein Schutzgebiet, alles gut, sondern man bewertet diese Gebiete, sagt, aha, das sind eigentlich, gibt es Beeinträchtigungen, das muss verbessert werden. Und das ist die Aufgabe, und da hat es auch schon von europäischer Seite Rügen gegeben, weil eben da teilweise die Politik eigentlich zu langsam war und diese Managementpläne nicht rechtzeitig erstellt hat. Das ist das eine, und natürlich kann eine Landespolitik auch eben in diese nationalen Schutzgebiete oder auch Schutzgebiete vor Ort. Es gibt ja auch noch sowas wie Landschaftsschutzgebiete. Das kann dann ein Land selber auch über die verschiedenen Regionalregierungen auch ausweisen.
Und in den letzten Jahren gab es gerade in Italien oft Schlagzeilen, dass da die Seen sehr niedrige Pegelstände hatten, der Gardasee zum Beispiel, wo jetzt auch viele vielleicht in Urlaub hinfahren. Wie ist das hier bei uns? Welchen Einfluss hat der Klimawandel für Gewässer in Bayern?
Also die Einflüsse sind, denke ich, auf verschiedensten Ebenen zu sehen. Also zum einen, was der Klimawandel, das wissen wir alle, bedeutet es, dass wir einfach höhere Durchschnittstemperaturen haben, also wir aber auch längere Extremwetterperioden haben. Und wenn wir jetzt sehen, die Niederschlagsmenge bleibt eigentlich mehr oder weniger gleich in gewissen Zeiten, aber sie verteilt sich auf kurze Zeiträume, wohingegen dann wieder lange Zeiträume, so wie wir es jetzt eben sehen, sehr, sehr trocken sind. Und das bedeutet für die Flüsse, also wenn man jetzt bei den Flüssen bleibt, niedrige Wasserstände. Wenn das dann noch zusammenfällt mit solchen Phasen wie jetzt, also hohen Temperaturen, dann steigt die Wassertemperatur an, und dann kommen wir auch in Bereiche, wo es wirklich auch kritisch ist für viele Arten. Also gerade die Oberläufe, man nennt das Ritral, da ist zum Beispiel die Bachforelle ganz typisch, die ist da zu Hause, und die kommt, also da kommen wir ab 25 Grad wirklich in einen Bereich, wo die einfach sterben, wo das letal ist für die. Auch drunter schon, wenn wir 23 Grad haben, ist das Stress für die Arten. Die sind anfälliger für Krankheiten. Das ist einfach im Zusammenspiel auch mit anderen Faktoren, weil die müssen auch mit Schadstoffen zurechtkommen. Die müssen mit Stress durch irgendwie Leute, die da baden, zurechtkommen. Ist das einfach ein Faktor, der die Population wirklich in Bedenken bringt. Das heißt also die Wassertemperaturen, was wir aber jetzt vermehrt auch sehen, und das ist jetzt noch gar nicht so gut wissenschaftlich dokumentiert in Bayern, zumindest finde ich dazu nichts, ist, dass Gewässer auch wirklich austrocknen. Also kleine Bäche, von denen man, wo ich jetzt, so alt bin ich jetzt auch nicht, aber wie ich weiß, früher, die waren, haben nicht immer Wasser geführt, die trocknen immer wieder mal phasenweise aus. Und was das bedeutet, also es wird sicher viele Arten oder Teilpopulationen wirklich schwer treffen, die eben dann sich vielleicht zurückziehen, aber eben vielleicht auch nicht unbegrenzt lang dort überleben können, wenn das kleine Kumpen noch sind, die dann vielleicht wirklich ja dann in dem Bereich sterben und dann vielleicht nicht mehr neu besiedelt werden können, wenn das öfter passiert. Also das ist ein Bereich, wo wir eigentlich nur wenig wissen, aber wo wir davon ausgehen können, dass sich da ziemlich viel verändern wird. Ansonsten der Klimawandel für die Gewässer, ja, es ist, ja, was auch noch ein Faktor ist, letztlich die Witterungsextreme auch dazu führen, dass wir, ich meine, das hat jetzt eher für die Menschen wieder Relevanz, diese sozusagen das Austrocknen des Bodens, die sinkenden Grundwasserstände, das führt im Umkehrschluss auch wieder dazu, wenn das Feuchtgebiete dann letztlich austrocknen können. Also das ist noch was, was jetzt eher ja diese Übergangsbereiche betrifft. Also wenn die Grundwasserstände sinken, da spielen dann auch die Menschen mit rein, die das Wasser entnehmen, dann fehlt diesen Feuchtgebieten auch das Wasser. Das sind eben typische Arten, die das brauchen. Also Binsensäcken, dann natürlich diese ganzen Insekten, die da an Wasser gebunden sind, Amphibien, also denen geht's auch ziemlich übel dadurch.
Es ist ja so, dass zum Beispiel Moore auch sehr viel CO2 speichern. Wenn die dann so austrocknen, beheizt es dann wieder weiter den Klimawandel?
Genau, also wenn Moore, ich meine, wir in Bayern haben wir 95% der Moore eh schon degradiert, also nur noch 5% sind intakt. Und wenn jetzt da auch noch das Wasser fehlt, in diesen, die noch halbwegs intakt sind, dann führt es natürlich dazu, dass wir denselben Effekt haben, wie wir das aus anderen Mooren kennen. Also dieser Abbau der Biomasse, der wird angekurbelt, weil quasi dort, wo Wasser noch ist, da ist es angehalten und die Biomasse akkumuliert sich. Wenn das Wasser fehlt, dann wird das umgesetzt und alles CO2, das da gebunden ist, wird dann frei. Und genau, es ist eigentlich ein Feedback, wie man sagt, also sozusagen der Klimawandel verstärkt sich selbst, indem man die Moore austrocknet.
Gibt es irgendeinen Weg, wie wir Gewässer bei uns in Bayern resilienter machen können gegen den Klimawandel?
Also gibt es viele Ansätze. Wenn wir jetzt da bleiben bei den höheren Temperaturen, bei den Trockenphasen, dann ist ein wichtiger Ansatz, dass die Gewässer Strukturen bekommen. Also wir nennen Strukturen in der Gewässerökologie alles, was weggeht von einem geradlinigen, homogenen Fluss, so wie man halt oft sehen. Also dass da quasi in der Tiefe Variabilität gibt, also dass es Gumpen gibt, dass da Flachwasserzonen sind, dass es verschiedene Fließrinnen gibt oder auch mehrere Fließrinnen gibt. Das ist zum Beispiel einfach wichtig, damit Arten Refugien haben, also dass sie, wenn es irgendwo zu heiß ist, abwandern können, also nicht weit, es sind nicht 20 Kilometer, sondern es muss nah sein, damit die schnell in einen Bereich kommen, wo es jetzt zum Beispiel kühler ist. Das nächste sind Strukturen am Ufer oder in den Auen, dass wir einfach Bäume haben, die da wachsen an den Ufern, die das beschatten, die auch mal reinstürzen und so. Und das ist allgemein wichtig für die Gewässer, dass da verschiedene Strömungen gibt, also dass da einfach auch Totholz oder Flussholz, wie ich lieber sage, im Wasser ist. Das bringt alles, was für einfach damit erstmal genügend Lebensräume auch da sind, die überhaupt besiedelt werden können. Was wir auch tun können, ist, wir nutzen ja die Gewässer auf verschiedenste Arten. Und dass wir uns das vergegenwärtigen, dass das halt auch sehr viele Einflüsse hat auf Gewässer. Da kann man jetzt anfangen, zum Beispiel Wasserentnahmen zur Kühlung. Also wenn man jetzt, oder das war früher noch wichtig, also die ganzen Atomkraftwerke wurde sehr viel Wasser entnommen zur Kühlung. Das ist dann jetzt Gott sei Dank weggefallen. Wir haben auch Wasserentnahmen für die Industrie, die einfach das Wasser brauchen, vielleicht aus Nutzwasser. Was jetzt verstärkt kommt, ist die Bewässerung. Also wenn man jetzt an die Hopfenregionen denkt, da gibt es jetzt immer wieder Vorstöße auch von der lokalen Politik, zu sagen, ja, wir wollen das Wasser jetzt aus die Flüsse nehmen, weil die Grundwasserstände sind eh am Sinken und dann nehmen wir es im Tor aus. Das wirkt sich natürlich alles aus. Also dann sinken die Grundwasserstände noch stärker als ohnehin und die Arten haben es umso schwerer. Und das muss man halt bedenken und sagen, ja, so kann es eigentlich nicht gehen, wenn wir die Gewässer schützen wollen. Das ist das eine und dann sind dann noch verschiedenste Nutzungen, wie jetzt dann die Wasserkrafterzeugung ein wesentlicher Faktor, wo wir einfach, also wir haben ungefähr 4000 Kraftwerke in Bayern und jedes von diesen Kraftwerken erzeugt einen Rückstau, manche sehr große Rückstaubereiche, wo das Kilometer geht, wie in der Donau, manche, die Kleinbecher, kleine. Und jeder dieser Rückstaubereich, also das ist wissenschaftlich erwiesen, führt zur nachhaltigen Erwärmung der Gewässer, weil wo Wasser steht, erwärmt sie sich stärker, als wenn es fließen würde. Und wenn man dann misst, also dort, wo es noch fließt, vor dem Kraftwerk und nach dem Kraftwerk, ist einfach die Erhöhung, die Temperaturerhöhung signifikant. Also das ist auch ein Beitrag, wie wir die Erwärmung verstärken. Genau, also da wäre eigentlich auch der Weg zu sagen, was ist eine sinnvolle Energiepolitik und welche Rolle spielt da die Wasserkraft? Also die werden wir sicher nicht ganz sozusagen verbannen, aber zu sagen, ja, welche Bereiche gerade diese ganze Klein- und Kleinstwasserkraft, wie relevant ist das? Das sind ein Promillebereich von der Energie. Bereitstellung, kann man darauf verzichten, wenn wir konsequent andere Erneuerbare ausbauen. Das ist sicher auch ein Bereich, der wichtig ist. Es gibt noch diverse andere Nutzungen. ja, wenn man gerade an Tourismus denkt, wo auch klar ist, es ist wichtig, wir brauchen Bereiche, wo Gewässer einfach auch, oder Zeiten, wo Gewässer ihre Ruhe haben. Andere Zeiten ist es dann natürlich okay, dass Menschen dort sind und das erleben, das ist ja wichtig. Ja, es geht dann also viel um Stoffeinträge, wo immer wieder neue Stoffgruppen auch dazukommen, die in Gewässer rein gelangen. Also sei es jetzt Arzneimittel, die bei Gewässerorganismen hormonell einfach wirksam zum Beispiel sind und dann zum Beispiel Geschlechterverhältnisse verschieben, dass es auf einmal mehr Männchen gibt als Weibchen oder umgekehrt. Wo gibt es natürlich diese ganzen Einträge von Pestiziden, also alles, was wir so auf die Ecke ausbringen. Das ist extrem schädlich für manche Gruppen, gerade für die Insekten. Es geht auch darum, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie intensiv nutzen wir die Flächen um die Gewässer, rekapituliert Landwirtschaft, Energieerzeugung, Industrie und auch so die Menschen vor Ort.
Wir haben auch schon viel über Bedrohung für unterschiedliche Arten gesprochen. Wie sieht es denn allgemein mit der Artenvielfalt in bayerischen Gewässern aus?
Gemessen wird die Bedrohung eigentlich an den roten Listen. Es gibt Listen für verschiedene Artengruppen. Da haben wir sehr hohe Anteile auf der roten Liste, also die auch einen Gefährdungsstatus haben. Es ist bei den Fischen über 50%. Bei vielen von den typischen Gewässerinsekten, also zum Beispiel Köcherfliegenlarven, Eintagsfliegenlarven, Steinfliegenlarven, sind wir zwischen 40% und 50% mit Anteilen, die entweder gefährdet, stark gefährdet oder ausgestorben sind. Ein populäres Beispiel ist zum Beispiel die Bachforelle, die jetzt seit der letzten roten Liste für die Fische, ich glaube, das war vor 2 Jahren, auch als gefährdet eingestuft ist. Die Bachforelle ist die Leitfischart für eine ganze sozusagen Kulisse an Gewässern, also für die Oberläufe. Und wenn es der schlecht geht, dann zeigt es einfach, wir haben dort insgesamt Probleme einfach. Also das ist tatsächlich ja schon eine ziemlich dramatische Entwicklung, wenn man sieht, wo die Reise hingeht, wenn die Hälfte von Gewässerorganismen auf der roten Liste ist. Sind da auf dem Weg, wo wir über kurz oder lang viele Arten verlieren werden, wenn wir nicht umdenken.
Wie ist das in Großstädten wie München oder Nürnberg? Wie schaut es da aus mit Artenvielfalt und Gewässerschutz?
Naturgemäß sind in den Städten, das sind Entwicklungen vor über Jahrzehnte, Jahrhunderte, wurden die Gewässer erstmal versucht dort festzulegen, weil man wollte nicht, dass die da mäandrieren, sich frei entwickeln. Logischerweise. Und erst in den letzten Jahrzehnten hat man dann eigentlich festgestellt, hey, wir können da schon auch was tun für den Gewässerschutz. Da ist München jetzt schon ein gutes, ist wirklich ein Paradebeispiel mit dem Isar-Plan, wo man gesagt hat, wir öffnen die Isar wieder, wir machen es erstmal, war das Hauptziel schon wieder, die zugänglicher zu machen. Man hat jetzt da die Ufer angeflacht, hat jetzt zumindest da wieder Kiesbänke, die ja sich auch in der Stadt ein bisschen zumindest verbreiten. Man ist jetzt auch dabei, Wehre wieder durchgängig zu machen. Man kann die nicht komplett zurückbauen in die Städte oftmals, weil einfach sonst sich die Gewässermorphologie zu sehr verändern würde, aber man kann die Durchgänge gestalten, kann da sogenannte raue Rampen einbauen, also so Treppen mit großen Steinen. Also da ist schon einiges möglich. Gerade dann, wenn es um größere Gewässer geht, weil in Bayern werden die Gewässer unterteilt in verschiedene Ordnungen. Und die großen Gewässer, also die großen Flüsse und die kleinen Flüsse, die nennt man Gewässer erster, zweiter Ordnung, da sind die Wasserwirtschaftsämter zuständig und die haben dann auch die Expertise, sowas wirklich halt umzusetzen. Wenn wir jetzt an die kleineren Gewässer denken, Gewässer dritter Ordnung, da sind die Kommunen, die Gemeinden zuständig. Und als gerade eine Kleinstadt oder auch Gemeinde, ein Dorf, die sind oft nicht so aufgestellt, dass man sagen kann, die haben jetzt da Experten und Expertinnen, die jetzt sowas angehen, die jetzt da Gewässerrenaturierung machen. Deswegen würde ich sagen, bei den kleineren Orten ist es oft nicht so einfach, da was zu erreichen. Auch die Funktion von Gewässern in den Städten ist wichtig, damit die Leute auch ja, sehen, und auch da geht es auch um Öffentlichkeitsarbeit, Infoangebote. Hey, cool, da sind total seltene Arten auch teilweise in die Städte. Also in München haben wir zum Beispiel einen Hufen, der ist, also steht bei der, auf der roten Liste von der IUCN und der ist hier daheim. Und wenn man sowas auch den Leuten erzählen kann und sagen kann, schaut her, das ist Teil der Natur, wo ihr jetzt lebt, in gewisser Weise hat, glaube ich, schon so einen Effekt, dass Menschen da einen Bezug entwickeln.
Sie haben gerade auch schon von Renaturierung gesprochen. Wie sieht es bayernweit aus? Was gibt es da für Initiativen, um Gewässer wieder wilder zu machen?
Wenn wir jetzt an Renaturierungen denken, wie sie sein sollten, also dass großflächig den Flüssen wieder Raum gegeben wird, da sind wir momentan noch im Promillebereich von dem, was möglich wäre und was bisher getan wurde. Einfach sozusagen viel Raum abgeknapst worden. Das heißt, da gerade in dem Bereich müssen wir vorankommen, also dass wir irgendwie Wege finden, dass wir größere Flächen wieder an die Flüsse anschließen, dass dort wieder Platz ist, dass sich die frei entwickeln können. Und da gibt's gute Beispiele. Also eines ist in der Nähe von München, die mittlere Isar zwischen Freising und Moosburg. Da hat man es eben geschafft, dass man wirklich die Deiche letztlich nach hinten verlegt und die alten Deiche einfach erodieren lässt, angreift und dass die dann selber irgendwann obsolet sind. Und da sieht man einfach, da entwickeln sich die Flüsse von alleine wieder sehr schnell. Die werden sehr wild und die Arten haben, also die Artenvielfalt steigt einfach deutlich. Ich glaube, wichtig ist, dass wir es, dass also erstmal der politische Wille da ist, dass man sagt, die Behörden sind gut ausgestattet, es gibt genug Personal, die solche Projekte umsetzen, weil Pläne gibt es dafür genügend, dass man auch zusammenarbeitet, also dass zum Beispiel das Wasserwirtschaftsamt das, was tun will, auch bei den anderen Behörden Gehör findet, also die müssen auch dabei sein, die Ämter für ländliche Entwicklung zum Beispiel, die dann auf die Landwirte zugehen und sagen, können wir Flächen tauschen, können wir Flurneuerung machen, sodass halt genug Flächen vorhanden sind an den Flüssen, die man dann nutzen kann. Das wäre, denke ich, wichtig und es braucht einfach auch Zeit, es braucht langen Atem, damit man da vorankommt. Also dann wirklich alle Leute mit an Bord holt, die da nötig sind, um dann wirklich nicht nur eben diese kleinen Punktmaßnahmen machen, wir brauchen wirklich die großen Maßnahmen, die eben Fläche und Zeit auch brauchen.
Du hast jetzt schon darüber geredet, welche Vorteile Renaturierung für bedrohte Arten zum Beispiel hat. Was bringt es den Menschen konkret?
Also den Menschen bringt es, denke ich, sehr viel, wenn wir daran denken, was wir für Probleme haben, dass die Grundwasserstände sinken, dass es uns im Sommer zu heiß wird, dann wird uns die Auenrenaturierung, also das Wasser in die Auen zu bringen, sehr viel nützen für die Grundwasserneubildung, weil das einfach dann feuchte Lebensräume sind, wo das Wasser sehr viel Zeit hat zu versickern, aber auch zu verdunsten. Und beides hilft uns zu solchen Zeiten wie jetzt. Diese Verdunstungskühlung, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist letztlich, man spricht auch vom anthropogenen, also vom landnutzungsgemachten Klimawandel. Also dadurch, dass wir das Wasser aus der Fläche ziehen, fehlt uns dieser Kühleffekt. Und wenn wir das auf große Bereiche wieder haben, bringt es schon was, damit Feuchtigkeit aufsteigt, die also sich Wolken bilden, irgendwo anders abregnen. Also ich glaube auch, dass es Menschen einfach was gibt, wenn da eine gewisse Wildnis in der Nähe ist. Also nicht nach Kahlendorf liegt, sondern man sagt, hey, der Fluss, der hat auch eine gewisse Wildnis.
Gibt es da konkrete Maßnahmen, die du dir von der Politik erhoffen würdest, mit denen man jetzt den Gewässerschutz in Bayern voranbringen könnte?
Also was ein großer Wurf war, denke ich, ist das Nature Restoration Law. Das wurde auf europäischer Ebene verabschiedet und das sagt, dass wir nicht nur Flächen, die jetzt hier sind und wertvoll sind, schützen und vielleicht ein bisschen aufwerten, sondern dass wir jetzt wirklich uns Ziele setzen, wie wir größere Flächen wieder renaturieren. Da haben wir das Ziel, bis 2030 auf 20% der europäischen Fläche zumindest Maßnahmen zu starten, die dahin gehen. Und ich glaube, jetzt ist es verabschiedet und jetzt sollten wir daran auch wirklich zielstrebig arbeiten. Und was man sieht ist, also es war vor kurzem, haben sich ja auch verschiedene Agrarminister von der Union, kann man ja sagen, dafür ausgesprochen, dieses Nature Restoration da wieder abzuwickeln, wieder rückgängig zu machen. Und wenn man solche Prioritäten setzt, dann wird es eben nichts mit der Renaturierung. Also das geht eben in die falsche Richtung. Also kurz gesagt, ich denke, dieses Nature Restoration Law, das sollte man jetzt mit viel Elan und mit dem nötigen Willen angehen. Das ist einfach eine große Aufgabe natürlich. Da sind jetzt die Bundesländer aufgefordert, Kulissen zu erstellen, auch wieder zu sagen, okay, wo kann man renaturieren? Wo können wir diese Ziele realistisch erreichen? Und da muss jetzt einfach Arbeit reingesteckt werden auf politischer Seite. Gleichzeitig, glaube ich, wäre es einfach auch wichtig, dass man nichts tut, was kontraproduktiv ist. Und also gerade, ich habe ja vorhin schon von der Wasserkraft gesprochen, jetzt dieser forcierte Ausbau von der Wasserkraft, wo kaum mehr was rauszuholen ist, das bringt uns eigentlich auch nichts. Das, also ein Beispiel ist zum Beispiel die Salzach, wo wir als Bund Naturschutz oder auch vor allem Leute vor Ort schon seit Jahrzehnten sich immer wieder dafür einsetzen müssen, dass dort zum Beispiel kein Wasserkraftwerk gebaut wird. Auch andere Dinge waren schon geplant, Papierfabriken. Und der Punkt ist der, die Salzach fließt an sich in diesem Bereich auf 60 Kilometer nach Frei, also ohne Querbauwerke. Aber sie ist eingedeicht und jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, da sind nämlich eigentlich keine großen, wirklich, das sind keine Orte, keine Städte, die dort, gerade in diesem Zipmaninger Becken, um das es geht, die dort der Renaturierung eigentlich entgegenstehen würden. Also da hätte man relativ große Flächen, Deiche zurückzuverlegen, jetzt nicht unendlich weit, aber zumindest einfach einen großen Korridor zu schaffen für den Fluss. Und aus meiner Sicht spricht dem einfach entgegen, wenn wir da Kraftwerk hinstellen, das dann wieder eine Unterbrechung ist, das wieder einen Rückstau erzeugt, das wieder Fische schädigt, das die Temperatur vom Wasser erhöht. Also dort zu sagen, wir sprechen, wir halt einfach Bekenntnis zeigen und sagen, ja, der Abschnitt, der ist prädestiniert, lasst uns das anpacken, wir können da was Großes schaffen. Und dieser Elan, dieser politische Elan, den würde man wünschen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Vielen kleinen und großen Flüsse und Seen machen Bayern zu einem sehr lebenswerten Ort. Dass das so bleibt, ist aber keine Selbstverständlichkeit. Das Gute, die Schritte zu gesünderen Gewässern sind bekannt. Weniger Deiche, weniger Kleinkraftwerke, kurz weniger menschliche Eingriffe. Und dafür die Natur wieder ihr eigenes Ding machen lassen.
So wird nicht nur Vögeln und Fischen geholfen, sondern auch uns allen, wenn die Thermometeranzeige mal wieder nach oben klettert. Damit sind wir am Ende dieser Fußnotenfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert und bewertet uns doch gerne. Alle weiteren Details findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Moderation, Redaktion und Skript für diese Folge haben wir Daniel Kuhn und Philipp von Braun übernommen. Beim Schnitt wurden wir von Mira Finger und Tajibe Aljahr unterstützt und die Postproduktion und Sendeleitung hatte Mona Wölpert inne.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.